ich habe schon das Gefühl, also eben, es ist überhaupt nicht meine Absicht gewesen oder meine Wahl, aber wir merken natürlich schon mittlerweile, dass es sehr hilfreich ist, dass diese Musik, ich sage immer, dass Leute meine Musik mit Hochkultur verwechseln.
Musi Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen. Musikerinnen-Special. Heute mit Laura Braun.
Herzlich willkommen bei Musi Sociology, die zweite Folge mit dem MusikerInnen-Special. Unser Podcast funktioniert ja eigentlich so, dass wir uns SozialwissenschaftlerInnen einladen und mit ihnen anhand von mitgebrachter Musik über ihre Forschung sprechen. Bei der MusikerInnen-Special drehen wir das um und laden uns MusikerInnen ein, anhand derer Musik wir über Gesellschaft sprechen. Also einfach so Turnaround. Und heute wird es besonders spannend, weil wir heute zwei Gäste haben, deren Song wir schon mal in einer vorherigen Folge hatten. Aber dazu gleich mehr. Erstmal sage ich noch Hallo André und meinem Co-Host-Partner hier. Hallo André.
Hallo Daniel.
Du bist wie immer in Rostock. Wir nehmen hier drei Tage nach den Bundestagswahlen auf. Ich sitze hier in einem kleinen brandenburgischen Ort. Ich bin Daniel und wir sitzen hier im Februar und nehmen unsere März-Folge auf. März mit Ä. Dann haben wir zwei Gäste, in Freiburg sitzen.
Ja, wir sitzen in Freiburg.
Genau, richtig. Wir sitzen.
Ja, genau. Ich glaube, die südlichsten Gäste, die wir jemals hatten. Wir hatten mal jemanden in München. Nee, der war in Frankfurt. Ja. Also so südlich waren wir noch nie. Laura Braun. Hallo Laura.
Hallihallo.
Und deine Stimme hatten wir, wie gesagt, schon mal im Podcast, weil du mit dem Song Nullsummspiel mal mitgebracht wurdest von Martina Lenatas.
Ja, ganz genau.
Genau. Und Jonas Vogelbacher. Hallo. Und du hast, glaube ich, den Song auch geschrieben mit Nullsummspiel.
Genau, wir haben ihn zusammengeschrieben, ja. Das war tatsächlich der erste Song, den wir zusammengeschrieben haben aus der Not heraus, weil wir hatten ein Abgabedatum und es hat noch eine Strophe gefehlt.
Genau.
Genau. Ja. Ja, und weil es auch mein Thema war natürlich.
Laura, also du bist ja die Künstlerin sozusagen, du bist ja die man vorne sieht, die man singen hört, die man Klavierspielen hört und sieht auch. Und du machst quasi Singer-Songwriting, so kann man das glaube ich nennen. Und machst es auch schon jetzt seit ein paar Jahren, diese Musik, die du machst und die wir jetzt auch, wovon wir einige Beispiele gleich hören werden. Und du hast etwas gewonnen, wovon jemand, der das gewinnt, der wird meistens immer was richtig Großes, finde ich. Den FM4 Protest-Song Contest, den hast du letztes Jahr gewonnen, auch mit Nullsummspiel. Was ich ziemlich cool finde. Da gibt's ja auch so Leute wie Sarah Lesch, die den schon mal gewonnen haben. Sag doch mal, wie das so ist, wenn man diesen Preis gewinnt.
das ist natürlich immer, das macht ja, ich sage immer, so Preise gewinnen macht schon viel Spaß. Das ist eine feine Sache. Und das ist jetzt also fast ziemlich genau ein Jahr her. Das war, glaube ich, letzte Woche Mittwoch, war einjähriges Jubiläum. Und wir konnten aber leider nicht zum Contest hinfahren nach Wien, weil ich leider da einen planungstechnischen groben Fehler begangen habe und an dem Abend ein Konzert hatte.
In Eisling.
Genau, und ich konnte das, also das war schon so lange geplant, dass ich das dann auch nicht mehr, ich konnte das dann auch nicht mehr verschieben. Und deswegen konnten wir dann nicht hinfahren und ich wurde dann nur mit einer Live-Zuschalte sozusagen repräsentiert. Ja, genau. Nee, gar keine Live-Zuschalte, sondern ein aufgenommenes Video haben wir dann. Genau. Also wir haben dann so einen Videogruß hingeschickt.
Genau. Aber es ist ja ganz spannend, weil Protestsong, würdest du dann sagen, das beschreibt auch deine Musik? Machst du Protestsongs? Ist das das, was du tust?
Das würde ich gar nicht so sagen. Also das ist eigentlich ganz interessant. Also du meintest ja, dass ich das ja jetzt auch schon länger mache mit dem Musik, mit dem Liederschreiben. Also ich mache das eigentlich schon, solange ich mich erinnern kann. Das ist ja immer, man hat ja immer diesen Startpunkt, wo Menschen quasi mit dem oder mit ihrer Kunst so an die Öffentlichkeit vielleicht treten oder man mal davon gehört hat. Aber ich habe so mein erstes Lied mit 12 geschrieben. Und das war für mich halt so immer irgendwie eine Form der Auseinandersetzung mit mir selbst und mit der Welt. Und ich habe also ich habe jetzt auch so im Vorfeld zu dem Podcast da natürlich viel drüber nachgedacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon direkt ins Thema rein starten doch, soll, ja, aber dass ich dann auch dachte, ich habe auch schon Lieder geschrieben, die ich jetzt so im Nachhinein, denen ich schon auf jeden Fall eine politische Bedeutung beimessen würde, die aber in dem Moment gar nicht aus einer politischen Motivation entstanden sind. Also auch gar nicht aus einer, dass ich jetzt gesagt habe, oh, ich habe mich da jetzt irgendwie voll, hatte mich dann zu dem Zeitpunkt politisiert oder so, sondern ich habe mich halt mit Dingen auseinandergesetzt und habe dann darüber Lieder geschrieben, also über die Dinge, die mich beschäftigt haben. Und die sind dann, können dann zu einem bestimmten Zeitpunkt oder auch aus einem bestimmten Blickwinkel natürlich politisiert werden, aber ich glaube jetzt so wirklich auch mit einer Absicht oder vielleicht eben also auch wirklich mit dem Bewusstsein, auch eine politische Handlung im Schreiben zu vollziehen, das ist, glaube ich, jetzt bei mir erst so in den letzten 2 Jahren entstanden, in dem Sinne. So.
Genau. Also ich frage auch deswegen wegen Protestsong, weil wir haben jetzt 3 Staffeln gemacht und die zweite und die dritte Staffel war ja auch viel zum Thema soziale Ungleichheit und Demokratie. Das waren die zwei letzten Staffeln. Und da wurden eben oft so eher so widerständige Songs mitgebracht. Songs, die zu Protest aufrufen, was ich irgendwie spannend fand. Ne? Also dass man irgendwie zu so einer widerständigen Praxis aufruft, wenn man sich anscheinend mit so Themen wie sozialer Ungleichheit oder so beschäftigt.
Ja.
Ja. Und eben nicht Liebessongs.
Ja.
So. Ich weiß jetzt gar nicht, hast du so romantische Songs?
Ja.
Ich glaube, mitgebracht habt ihr keine.
Mitgebracht habe ich keine, nee.
Ja.
Dachte ich irgendwie, also hätte man natürlich auch machen können. Aber ich dachte dann irgendwie, ach, wir wollen ja ein bisschen über Sachen reden, oder? wobei es natürlich, also was ich eben jetzt auch so im Vorlauf zu dem Podcast eben auch, der Satz, der mir irgendwie immer wieder kam, war dieses, das Private ist politisch. Und dass ich dann gedacht habe, in dem Moment, wo man, also das ist ja, also würde ich schon sagen, was meine Musik schon sehr auszeichnet, ist, dass sie halt sehr persönlich ist. Also ich schreibe sehr persönliche Lieder in allen Belangen. Und das ist auch jetzt, also was, wo ich sagen würde, jetzt auch in den Sachen, die so ein bisschen in die politischere Richtung gehen, auch immer ein, also auch, also das ist, glaube ich, auf der einen Seite ein Anspruch, den ich habe, auf der anderen Seite aber auch was, wo ich da gar nicht aus meiner Haut kann. Also ich könnte, glaube ich, ganz schwer über Themen schreiben, die mich selbst nicht betreffen oder so. Also es gibt ja auch Lieder, die quasi auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, für Menschen stehen oder für andere Gruppen quasi geschrieben sind. Das würde ich jetzt sagen, habe ich jetzt nicht so gemacht. Also ich habe einen Song mitgebracht, der sich auch mit Fremdenfeindlichkeit auseinandersetzt, wo ich aber trotzdem auch versucht habe, quasi meine als Nicht-Rassismus betroffene Person, also meine Sicht als nicht betroffene Person sozusagen zu verarbeiten und nicht so zu tun, als könnte ich jetzt ein Lied darüber schreiben, was es bedeutet, von Rassismus betroffen zu sein. So, also das ist mir schon auch immer wichtig, dass das dass das eben auch mein eigenes Erleben halt ist, was ich repräsentiere in meiner Musik und da nicht anderen Leuten quasi Wahrheiten in den Mund legt, die ich ja nicht kennen kann.
Das ist interessant. Wir haben nämlich ganz oft kommen Leute zu uns, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich für Lieder mitbringen soll oder so. Ist das überhaupt so relevant oder ist mein Musikgeschmack so relevant und so? Und mit diesem, das Private ist politisch, würde ich fast sagen, würde ich noch ergänzen mit, das Private ist auf jeden Fall auch immer irgendwie sozial, also sozial vermittelt, gesellschaftlich geprägt, wie ich liebe, wie ich die Welt sehe, wie ich fühle, wie ich denke, hat ja immer was mit Begegnungen mit anderen zu tun, mit Erfahrungen, mit Strukturen, in denen ich groß gewachsen worden bin und steckt dann auch immer da drin. Also ich glaube, man kann fast jeden Song sich auch soziologisch anschauen. Aber gut, dafür tritt ja unser Podcast auch ein bisschen an.
Ja, ja.
Wollen wir mal was hören oder Daniel, willst du
ich hätte jetzt ganz kurz
zur Einführung weiter sagen?
Eine Sache vielleicht oder noch ganz kurz zur Einführung. Jonas hat den Text zum Nullsummenspiel mitgeschrieben und du bist auch so ein bisschen der Manager. Ist das die richtige Bezeichnung oder ja?
Ja, es hat sich so ergeben über die Zeit quasi.
Ja. Genau. Ja.
Also weil wir haben das Ganze zusammen gestartet quasi. Es ist ja nicht so einfach, eine Musikkarriere zu starten. Mhm. Und wir hatten viel Glück. Also uns hat tatsächlich Corona in die Hände gespielt. Ich glaube, das sagen die wenigsten. aber bei mir war es, ich war jetzt hier und Ich wurde weiter bezahlt, aber durfte nicht arbeiten. Mhm. Zu dem Zeitpunkt ist uns eben zum einmal dieser Armutsschattenpreis über den Weg gelaufen. Das war das, wo wir nur das Spiel eingeschickt hatten. Das ist auch dieser Abgabetermin gewesen, den wir hatten. Und ja, irgendwie haben wir uns da beworben, haben uns noch woanders beworben, haben beides gewonnen. Das andere war der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Und plötzlich waren wir zusammen in einem Business irgendwie. Weil das halt klar war, jetzt oder nie. Ja, ja, das ist die einzige Chance. Und es war ein großes Risiko für uns. Aber auch nur möglich, weil wir diese Preise gewonnen hatten und quasi ein bisschen Kapital hatten.
Genau, das war nämlich Null, so ein Spiel. Und das ist auch der erste Song, den ihr mitgebracht habt. Und den schlage ich vor, dass wir da jetzt einfach mal reinhören. Zu Gast. Das ist natürlich toll, weil wir kennen ja schon die Geschichte, warum Martina den Song mitgebracht hat. Und es geht um Kindheit und Armut in dem Song. Ich würde aber vielleicht, bevor wir über den Song reden, noch mal ganz kurz, ich habe das Interview gelesen, wie ihr erzählt, wie dieser Song eure Karriere, also Lauras Karriere sozusagen, erstmal überhaupt angestoßen hat. Und ja. Durch eben Preisgelder, aber eben auch so ein bisschen, der Song selber ist auch aus einer gewissen Wut heraus. Ist Wut das richtige Wort? Ja, aber irgendwie ist er auch in so einer Wut entstanden oder in so einem. Er sagt einfach selber.
Ja, erzähl doch mal.
Wie ist der Song entstanden?
Also, das ist eigentlich. Das ist toll, mal eine Gelegenheit zu haben, diese Geschichte in voller Gänze erzählen zu können. Also ich sag mal so, das war schon eine Entwicklung halt, dass so Jonas irgendwie meine Musik gehört hatte und gesagt hatte, da müssen wir was machen. Also dass er irgendwie immer so dieses Ding hatte, das kann hier nicht in deinem Zimmer bleiben, diese Musik, die muss raus. Und dann war eigentlich der Entschluss schon so ein bisschen gefallen, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen halt irgendwie mit der Musik Geld zu verdienen, irgendwie Fuß zu fassen. Ich glaube, ich hatte da noch viel weniger Vorstellungen von oder Ideen von, wie das stattfinden könnte oder wie das passieren könnte. Und das war so ein bisschen diese Zeit, also 2021, eben da hatte ich diesen Job im Callcenter, wo wir das alles schon so langsam so im Hintergrund irgendwie aufgebaut haben. Dann war Corona, Jonas hatte eben einigermaßen viel Zeit, weil er nicht arbeiten musste, aber halt noch Geld bekommen hat. Hat dann so Homepage und solche Sachen gemacht. Aber jetzt zu Null zum Spiel. dann war es so, dass wir eine Mieterhöhung bekommen haben, weil unser Haus hier irgendwie saniert wurde. So. Und wir wirklich in Panik geraten sind, weil wir wussten, wir dachten, okay, also das, was wir jetzt irgendwie an Einkommen haben, das reicht uns halt gerade so. Das können wir jetzt irgendwie nicht bezahlen, wenn wir jetzt noch eine Mieterhöhung kriegen. Und aus dieser Panik ist dann wirklich so dieses, okay, wie kommen wir jetzt an Geld entstanden. Und dann es war wirklich so ein Zufall, dann hatte Jonas mir das mal so geschickt bei Social Media, dieses Armutsschattenwettbewerb und meinte, guck mal, da kann man 5.000 Euro
gewinnen. Bin wirklich so am gleichen Tag einfach so auf Facebook rumgescrollt und plötzlich kam da so ein Wettbewerb, Stichwörter Musik, Armut, 5.000 Euro. Ich dachte,
unsere drei Themen. Was.
Da habt ihr doch was in der Schublade.
Genau. Und das war dann so ein bisschen, also dadurch hatte das halt so was Schicksalhaftes, weil es eben aus wirklich die Dringlichkeit irgendwie so da war, also die finanzielle Dringlichkeit da war, diesen Wettbewerb zu gewinnen, auch wenn wir natürlich überhaupt nicht davon ausgegangen sind, dass das passiert. Und das Gefühl, was wir hatten, die Not, die wir hatten, natürlich auch perfekt zum Thema gepasst hat von diesem Wettbewerb. Und dann, ja, dann ist dieses Lied eigentlich relativ schnell entstanden. Also ich weiß irgendwie noch, wie ich die Idee dazu hatte, dass mir dann irgendwie erstmal diese Melodie kam. Also ich bin dann relativ schnell so beim über das Thema Nachdenken in meiner Kindheit gelandet, bei meiner Mutter auch gelandet. Also es war irgendwie so, das kam mir irgendwie sofort. So, es, irgendwie geht es um die Beziehung zu meiner Mutter und was das so in meiner Kindheit bedeutet hat, kein Geld zu haben und auch, also auch in meiner Jugend vor allem. Und dann, ja, bin ich halt so sehr stark in dieses Gefühl reingegangen, was das, ja, also wie dieses Aufwachsen so für mich war und welche vor welche Herausforderungen mich das so gestellt hat, was für mich auch interessant war, weil das anders war, als ich normalerweise Lieder schreibe. Also ich bin normalerweise so, dass ich so mich beschäftigt irgendwie war es und dann setze ich mich hin und dann schreibe ich mir das so von der Seele sozusagen. Und das war wirklich so, dass ich da ganz bewusst in ein Thema reingegangen bin und das so mich so auf diese Emotionen konzentriert habe und da so reingegangen bin und ich aber dann auch ganz schnell gemerkt habe, was mir eigentlich wichtig war in dem Lied. Also dass ich dachte, ich finde es voll wichtig zu verdeutlichen, welche, also was für eine emotionale Last auf Kindern liegt, die halt solche Armutserfahrungen machen und wie diese Verantwortungsübernahme auch dann einfach so früh stattfindet. Und dass das halt so eine Komponente ist, die finde ich oft so ein bisschen vernachlässigt wird. Also es geht ja nicht darum, dass Kinder dann irgendwie dieses und jenes brauchen, sondern es geht eigentlich darum, was passiert eigentlich auch in der Dynamik zwischen Eltern und Kindern. So, also das Kind beginnt Verantwortung zu übernehmen, sieht, ah, die Eltern oder jetzt in meinem Fall die Mutter ist irgendwie gestresst von der Situation und hat ja auch eine, also ist ja auch, das Kind ist ja auch immer mit Teil von diesem Stress. So, also wenn ich irgendwie eine Klassenfahrt mache und weiß, wenn ich jetzt nach Hause gehe und sage, Mama, ich brauche 300 Euro, dann löse ich damit Stress aus. Also meine Bedürfnisse sind eigentlich immer mit einer Belastung der Eltern verbunden. Und das war mir eben total wichtig, also diese Komponente wirklich zum Ausdruck zu bringen. Und dann habe ich dann so angefangen, das Lied zu schreiben und dann ist Jonas ziemlich schnell in den Schreibprozess mit eingestiegen. Und dann haben wir halt, also dann sind wir wirklich auch in so ein, in so ein Diskurs miteinander gegangen und haben halt auch, also wir haben natürlich schon auch immer viel so über unsere gemeinsamen Erfahrungen auch gesprochen, die wir im Laufe unseres Lebens hatten. Und es war aber auch interessant, weil wir halt sehr unterschiedliche Komponenten auch reingebracht haben in das Lied. Also Jonas hatte halt zum Beispiel dieses, also auch das mit dem, es gibt ja eine Stelle mit dem Brief, oder ist nicht eine Stelle, also das zieht sich ja so ein bisschen durch. Und das war sowas, wo Jonas immer gesagt hat, der Brief muss rein. Und dadurch hat dieses Lied, glaube ich, so, das hat schon irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal in allen Liedern, die ich so geschrieben habe, weil es auch abweicht von, also weil es an der Stelle tatsächlich mal abweicht von meinem, also das lyrische Ich ist in diesem Falle nicht ich, sondern irgendwie eine Mischung aus uns beiden und aber natürlich auch aus anderen Menschen so. Ja.
Der Brief ist ja eine Rechnung oder also letztendlich sinnbildlich für die Bedrohung, dass man wieder irgendwas bezahlen muss, oder?
Also ich finde, also der Brief ist einfach der Brief und wir können auch gar nichts dazu sagen, was er genau ist. Jeder Mensch, der in Armut aufgewachsen ist, weiß, glaube ich, sofort, was der Brief ist. Das ist sehr interessant, weil wir machen diese Erfahrung von Menschen, die in Armut aufgewachsen sind, die uns nie nach dem Brief fragen. Und Menschen, die es nicht kennen, die fragen uns immer nach dem Brief. Ja. Und es ist egal, was in dem Brief steht. Es ist einfach so, dass wenn man in Armut aufwächst, der Brief immer eine Bedrohung ist. Es kann vieles sein. Und wir wissen selber nicht, was in dem Brief steht. Ja. Niemand weiß es, aber es ist immer eine Bedrohung. Und Ich glaube, das ist eine Frage, die da kann man gar keine Antwort drauf geben, sodass das nachvollziehbar wäre für Menschen, die nicht fragen müssen. Ja.
Also ihr habt auf jeden Fall das geschafft, da so eine emotionale Verbindung herzustellen. Also ich habe viel zu Armut geforscht, ich habe qualitative Forschung gemacht mit Menschen, also bei ganz vielen Leuten am Küchentisch gesessen, die mit wenig Geld über die Runden kommen müssen. Und habe jetzt vieles davon in eurem Song wiederentdeckt und trotzdem habt ihr mich gekriegt. Ich habe dann am Ende, ich habe mir heute das Video nochmal angeguckt und das nochmal so ganz intensiv auf mich wirken lassen. Am Ende saß ich da ziemlich tränenüberströmt und das hat mich gekriegt, auch dieses Zusammenspiel. Das Kind spielt ja auch großartig in dem Video da. Man sieht einfach diese Situation und die lässt einen nicht kalt. Und ich finde, das ist eine ganz große Leistung, das so zu zeigen. Also wenn ich öffentlich als Forscher über Armut rede, dann wird das immer, dann habe ich so Zahlen, Statistiken oder ich habe mal ein Zitat irgendwie aus einem Fall, aber das wirkt immer so ein bisschen, also das überträgt sich nicht so richtig. Oder man redet so über unter Fachleuten darüber und dann hat es auch wieder so eine eigenartige Distanz. Oder man tappt in so eine Falle, dass man zu rührselig wird und die Leute so, also denen ihre Würde so ein Stück weit nimmt, indem man sie als Opfer irgendwelcher Verhältnisse darstellt oder sowas und nicht als Tätige. Und in dem Song hat mich halt so beeindruckt, dass ihr dieses Tun, dieses Armut, von Armut betroffen sein heißt Probleme haben, alltägliche Sorgen haben, keine Zeit haben, eben Briefe bekommen, sich vielleicht auch streiten. Das sieht man auch in dem Film dann irgendwie. Ich glaube, die Tochter, die klebt dann so ein Bild wieder zusammen, nachdem sie sich mit der Mutter da gestritten hat und hängt es wieder auf. Und das sind alles, also natürlich streiten sich Eltern und Kinder immer mal wieder, aber man streitet sich eben auch und öfter, wenn man eben Sorgen hat, wenn man belastet ist, wenn man Angst vor diesem Brief hat und jetzt nicht will, dass die Tochter auch noch danach fragt, was jetzt da drin steht oder so. Und diese Anstrengung, die habt ihr da sehr schön dargestellt, wie das, glaube ich, auf einer künstlerischen Ebene oft auch sehr viel besser gelingen kann als jetzt in so einem wissenschaftlichen Text. Und es ist eben nicht nur kein Geld haben für Klavierunterricht oder Klassenfahrt, sondern es ist einfach der ganze Alltag, alles, was man tut im Alltag, ist einfach schwerer, beschwerlicher und hat nicht so einen großen Output, da kommt nicht so viel zurück. Also ich bin Fan, ich finde das super, großartiges Lied.
Ja, wow, also vielen Dank für dieses schöne Feedback. Also das ist natürlich auch nochmal so für uns natürlich total schön auch zu hören von jemandem, der sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt. Das ist ja voll der Ritterschlag.
Ja, also ich find's auch voll Schönes zu hören, weil das so ein bisschen tatsächlich, was du jetzt beschrieben hast, auch so ein bisschen die Absicht ist dahinter. Weil, also ich tue mich ja selber auch wissenschaftlich mit der Thematik auseinandersetzen und ich bin aber auch so groß geworden so und es war ein weiter Weg dorthin. Und ich habe genau das, was du gerade erklärt hast, beobachtet in der Wissenschaft und für mich gesehen. Und ich habe gemerkt, dass Aufklärung immer nur mit Fakten stattfindet. Mhm. Aber dass Menschen fast nicht mit Fakten lernen, sondern eigentlich nur mit Emotionen. Also wir, da kommen wir zu meinem anderen Fachgebiet, Entwicklungspsychologie und Lernpsychologie. Wir lernen ja am allermeisten durchs Erleben und nicht durch irgendeinen Input rein theoretischen. Ja? Also ich weiß auch nicht, wenn du mich aufklärst über Rechtsextremismus und wie schlimm das ist und ich gleichzeitig sehe, wie du Menschen aus anderen Kulturen schlecht behandelst, dann werde ich eher übernehmen, wie du sie schlecht behandelst, als das Wissen, was du mir mitteilst. Und tatsächlich ist es von mir so ein bisschen eine Idee auch gewesen und ein Wunsch und auch eine Strategie, mein Wissen, was ich jetzt wissenschaftlich erlernt habe, in die Kunst zu bringen, dass wir emotional bilden. Also, dass wir nicht irgendwie sagen, hey, Armut ist dies und das, weil ich glaube daran tatsächlich nicht mehr. So, also, wir haben genug Fakten. Mhm. So, wir können ja noch ewig forschen, ja, und es ist auch gut und schön. Aber es wäre auch schön, wenn die Forschung, also ich sag mal so, ich glaube, die Forschung ist immer wesentlich weiter als die Gesellschaft und nicht, meiner Meinung nach, nicht, weil sie klüger ist, sondern weil sie einfach weil da einfach diese Verbindung fehlt. Und das ist so ein bisschen mit dieser Musik auch und mit den anderen Liedern, die wir heute mitgebracht haben, das sind ja alles eher so die politischen Lieder, so ein bisschen die Hoffnung, dass wir Bildung emotional vermitteln, weil wir glauben, dass sie so auch eher von vielen Menschen angenommen werden kann.
Mhm. Jetzt habe ich da sozusagen noch eine, ich würde euch gerne noch was anderes fragen. Das ist etwas, was, ich folge ja auch viel zu Ost-West-Themen. Mhm. Und jetzt habt ihr gesagt, ich würde gerne auch über Klischees reden, weil jetzt habt ihr ja gesagt, ihr seid jetzt in Freiburg und wenn ich das richtig verstanden habe, kommt ihr auch aus Freiburg oder zumindest bei Laura ist das so.
Ja. Ich bin in Berlin geboren, aber ich wohne seit ich 3 bin in Freiburg. Ja. Ja.
Okay, mhm. Und das Klischee von Freiburg, gerade aus einer Berliner Perspektive, ist ja, dass es da eigentlich keine Armut gibt. Mhm. Also Armut ist ja irgendwie so ein ostdeutsches Thema. Oder, so ein ostdeutsches Nachwendethema oder ein Thema von so den Großwohnsiedlungen in den westdeutschen Großstädten. Ja. Und jetzt habt ihr einen Song aus einer Freiburger Perspektive gemacht. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob euch das bei euch auch resoniert, aber ich habe nämlich zum Beispiel ein bisschen das Gefühl, dass zu wenig über westdeutsche Armut gesprochen wird, dass wir sehr viel über ostdeutsche Armut sprechen. Und dazu hat André ja auch geforscht, du hast ja sehr viel in Ostdeutschland geforscht, Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Aber es gibt eben Armut auch im Westkontext.
Mhm. Voll der interessante Punkt. Und ich glaube, das ist, also da würde ich auch ganz offen sagen, dass das auch ein Thema ist, mit dem wir uns, ich zumindest kann jetzt gar nicht für uns sprechen, aber mit dem ich, wo ich selber sagen würde, da habe ich mich nicht viel mit beschäftigt, sozusagen. Mhm. Also auch so die Ostdeutschland, Westdeutschland Thematik. Was ich aber eben auf jeden Fall weiß, ist, dass natürlich der Armutsanteil oder auch die Armutsbetroffenheit von Kindern im Osten signifikant höher ist. Also ja insgesamt auch das Einkommen deutlich niedriger im Osten ist. Ich glaube aber, dass dass man natürlich eben immer aufpassen muss, weil natürlich gibt es Kinderarmut auch in Süddeutschland. Also und ich sehe total, dass es ich bin schon davon überzeugt, dass es einen Unterschied macht, auch wie wohlhabend ein Bundesland ist. Also ich meine, klar, Baden-Württemberg ist total wohlhabend. Also das heißt natürlich auch, die öffentlichen Strukturen sind ganz andere. Und auch, und das sind ja letztendlich auch Dinge, von denen Menschen, die von Armut betroffen sind, massiv profitieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch bei mir selber schaue, ich war dann irgendwie in der Schule, wo es einen Musikzug gab, wo es ganz viele Musik-AGs gab, so, wovon ich unheimlich viel profitiert habe. Also das heißt, das waren ja quasi öffentliche Stellen, die mir ganz viel Bildung und Entwicklung zur Verfügung gestellt haben. Und da würde ich sagen, das macht ganz sicher einen ganz massiven Unterschied. Und gleichzeitig haben wir auch beide so ein bisschen auch das Erleben gemacht, dass sozusagen dass das Umfeld, also dass die Ungleichheit ja eigentlich das Entscheidende ist. So, also das heißt, ich kann in einem, das war irgendwie sowas, was wir beide erlebt haben, dass quasi in den Momenten, wo wir in Kontexte geraten sind, also wir haben da auch sehr unterschiedliche Biografien, das muss man auch sagen, also kann ich auch noch gerne näher drauf eingehen, aber dass wir beide die Erfahrung gemacht haben, dass in den Momenten, wo wir in Kontexten waren, wo die Ungleichheit quasi größer war, also wo die Leute, mit denen wir konfrontiert waren, halt viel wohlhabender waren als wir, dass uns da quasi das eigene Armutserleben natürlich viel deutlicher bewusst geworden ist. So, was jetzt nicht heißt, ist ja dann nicht so schlimm, wenn man nur unter Leuten ist, die alle arm sind, aber es wird, glaube ich, gerade auch in der Kindheit weniger deutlich. Also wenn ich überlege, das erste Mal, dass ich wirklich so eine bewusste Erinnerung oder eine Konfrontation mit dem Thema hatte, war irgendwie, als mich eine Mutter von einer Freundin gefragt hat, warum meine Mutter mir denn nicht auch mal was Neues zum Anziehen kauft. So. Und das ist aber was, also damit wäre ich in der Gegend, wo ich groß geworden bin, das hätte mich nie jemand gefragt. So.
Also daran anschließend, ich hatte gleich den Gedanken, als du das gesagt hast mit Ost und West und so, und das ist meiner Meinung nach ein grundsätzliches Problem, dass wir immer so pauschalisierend über Armut sprechen. Ja? Also wir sagen, Deutschland ist ein reiches Land, Punkt. So, es gibt nichts zu beschweren. Deutschland ist ein reiches Land, ja. Und dann gibt es, der Osten ist arm, der Westen nicht und so. Und ich halte genau das für die große Problematik da drin, weil, wie Laura schon gesagt hat, was Armut eigentlich ist, ist die Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft. Ja, und sei es eine kleine Gesellschaft, eine große Gesellschaft, also sei es die Gegend, in der man lebt, sei es die Stadt, sei es das Land. Und so gibt es die verschiedenen Stufen von Armut. Und es ist in Deutschland so ein bisschen, diese relative Armut ist so negativ geframed. Ja? Man sagt dann irgendwie immer, ja, aber in Deutschland ist man ja nur relativ arm. Aber es gibt genug Studien, die zeigen, dass bis zu einem gewissen Threshold, sage ich mal, also wenn du jetzt kein Land bist, wo die Leute verhungern, die relative Armut viel gefährlicher ist als eine, ich will nicht sagen als eine tatsächliche Armut, weil da kommt es eben auf diesen Threshold an. Aber man kann in einem reichen Land, in dem man relativ arm ist, im Vergleich zum Rest vom Land, viel ungesünder und kann es einem viel schlimmer von Armut bedroht sein als in einem Land, das nur mittelreich ist, aber dafür die Ungleichheit viel geringer.
Und dann kommt in Deutschland noch hinzu, dass diese Schere ja immer weiter auseinandergeht, die soziale Ungleichheit. Also finde ich deswegen ganz spannend, weil es ja bedeuten würde, dass ihr wahrscheinlich dann, wer jetzt in Frankfurt an der Oder aufwächst, kommt halt auch selten in Kontakt mit Millionärsfamilien und sieht deswegen vielleicht die eigene Armut nicht. So oft im Alltag.
Weiß ich nicht. Ich glaube, die wird vor allem, also wird schon auf eine andere Weise erfahren. Also ich glaube nicht, dass sich jemand, nur weil er keine Millionäre sieht, nicht bewusst ist über die eigene Benachteiligung oder so. Aber es macht einen Unterschied, ob das in meinem Umfeld viele Menschen gibt, die in ähnlicher Situation sind. Ob ich darüber sprechen darf oder ob es stigmatisiert ist, in welcher Situation ich mich befinde, und ob es irgendwie legitim ist, mir Hilfe zu holen oder eben nicht. Und gerade in den alten Bundesländern gilt Armut halt sozialstaatlich als bekämpft, als überwunden. Und wer trotzdem bedürftig ist, der ist dann wohl selber schuld. Der muss ja irgendwas verkehrt gemacht haben. Ja. Und das führt dazu, dass die Betroffenen da nicht mehr rauskommen und eben diesen Stress erleiden und sich eben keine Hilfe suchen und in diesem Hamsterrad sich bewegen und dann auch noch nicht mal darüber sprechen können, wie ihre Situation ist. Und das ist so eine ausgrenzende Form der Armut, während vielleicht in neuen Bundesländern eher so ein Statusverlust eine Rolle spielt, dass so generational im Vergleich zu Eltern, Großeltern in der DDR, so ein Abstieg oder so eine Unsicherheit erlebt wird, die ins Leben einkehrt, die vorher nicht da war, wo man so einen Statusverlust hat. Aber dieses Ausgrenzende, ich bin jetzt arm, ich bin nichts mehr wert, ich gehöre nicht mehr dazu, das ist eine ziemlich dramatische Auswirkung von Armut, gerade in reichen Ländern, auf jeden Fall.
Ja. Aber finde ich also voll spannend, was du gesagt hast. Also da haben wir fallen uns natürlich viele Sachen zu ein, aber ich glaube, dieser Begriff Teilhabe, der fällt ja auch nicht umsonst so oft in diesen Kontexten. Ja. Und natürlich ist, je nachdem, wie mein Umfeld quasi aufgestellt ist, meine Möglichkeit zur Teilhabe, wenn ich schlechter aufgestellt bin, wenn ich weniger Ressourcen zur Verfügung habe, natürlich schlechter. So. Ja. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, also ich glaube, es ist eine Mischung, ne? Also so, und ich glaube aber auch, dass das wiederum ein Umfeld, was mehr Ressourcen hat als ich, so, also das ist zum Beispiel was ich halt voll oft erlebt habe in meinem Leben, dass dieses ressourcenreiche Umfeld natürlich auch wiederum Menschen ja auch unterstützen kann. So. Also auch wenn ich dann vielleicht in dem Moment quasi die Person bin, die am wenigsten Geld hat, habe ich aber trotzdem dann vielleicht FreundInnen, die aber Geld haben, die mir dann halt auch mal was leihen können, wenn ich was brauche. Oder mich halt mal einladen, wenn ich irgendwo hingehen will oder so. Also das ist dann natürlich klar auch eine Frage davon, wie man selber damit umgehen kann. Also du hast es auch schon gesagt, irgendwie Thema, so ist man jetzt selber schuld, Scham, Rechtfertigung und so. Das sind ja dann auch so viele Faktoren, die stark halt vom Umfeld abhängig sein können. Genau. Aber ich glaube, es kann beides sein. Also es kann eine Chance sein, in einem, ich sage jetzt mal, reicheren Umfeld zu sein, ob das jetzt Bundesland ist oder Freundeskreis oder was auch immer. Aber es kann natürlich auch genauso eine Verstärkung der Isolation halt erzeugender.
Ich überlege gerade, vielleicht würde man, wenn man aus so einem ostdeutschen Kontext heraus so einen Song schreiben würde, vielleicht wäre man nicht auf die Zeile gekommen, Mama, warum haben all die anderen Kinder mehr? Also wenn ich in einer Großwohnsiedlung lebe oder vielleicht auch in einem westdeutschen Kontext, wo, also in einer segregierten, in einem segregierten Stadtteil oder so. Also das ist schon auch eine bestimmte Form des Erlebens von Armut, als einzige oder als eine von wenigen diese Erfahrung zu machen und nicht als Teil einer größeren Gruppe.
Ja, wir sind allerdings in segregierten Stadtteilen groß geworden. Aber man geht natürlich, vielleicht liegt es aber auch an Freiburg, weil die klein ist. Also man erlebt die anderen Kinder halt in der Schule. So. Also ich habe meine Armut auch erst gemerkt, als ich quasi woanders war. Außerhalb des Viertels.
Ich glaube, es gibt noch einen Aspekt, der dann doch nicht zu unterschätzen ist, dass Deutschland ein Sozialstaat ist und es natürlich sozusagen der Reichtum der Kommune, also ne, sozusagen wie hoch ist das Steueraufkommen, auch ein bisschen darüber entscheidet, wie gut die Schulen sein können und so. Und das natürlich, also auch, also ne, es kann sozusagen die private Unterstützung sein. Und dann gibt es aber natürlich auch nochmal eine. Also Freiburg ist an sich eine relativ reiche Stadt, vermute ich mal. Ich habe jetzt nicht die Zahlraumdaten da, aber ich glaube, dass da relativ hohes Steueraufkommen ist und das natürlich dann im Idealfall sich auf gute Schulen auswirkt. Ich bin in der Jury des Schülerwettbewerbs der Bundeszentrale für politische Bildung und tatsächlich gibt's halt, also man sieht den Gap in der Region, wo die Schule ist. Ja, also es ist viel mehr Einsendungen von SchülerInnen, die ihre Beiträge da einsenden aus wohlhabenden Städten. So, ja. Und das ist, es gibt einen großen Gap. Es gibt kaum Einsendungen aus Ostdeutschland, aber es gibt eben auch kaum Einsendungen aus Gelsenkirchen oder aus Kaiserslautern. Jetzt zwei Städte, die jetzt auch während der Wahl wichtig waren. Und ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, ja. Also dass da auch der Sozialstaat natürlich nur so gut sein kann, wie Geld im Topf ist. Und wenn halt nicht viel verdient wird, wird halt auch nicht viel Steuer bezahlt. Und wenn nicht viel Steuer bezahlt wird, dann ist eben auch weniger Geld für öffentliche Daseinsvorsorge da. Und ich würde vielleicht vorschlagen, weil euer zweiter Song, den ihr mitgebracht habt,
der schließt ja unmittelbar an.
Und ich muss gestehen, dass ich also wir hatten schon sehr viel Hip-Hop hier im Podcast, aber Haftbefehl hatten wir noch nicht.
Der Treppenhaus riecht nach Chris. Im Feuermelder versteckt ne Päckchen Schnuff. Crackrauch liegt in der Luft. Der Drecksaufzug ist kaputt. Kennst du das kaputte Aufzüge? Du liegst grad im Bett und hast schlecht geschlafen. Plötzlich platzt deine Schwester ins Zimmer. Weckt dich wie Alarm und Stress tat. Und sagt, die Aufzüge sind kaputt. Mama war beim Supermarkt und Metzger grad. Gegenfahre und ich soll die Tüten jetzt tragen. Vom Erdgeschoss in die 16. Etage. Ja genau, plus 4 Packs, hier 6 Flaschen Metzeral. Der Kanak sagt zu seiner Schwester, mach dir das etwa extra. Kaputte Aufzüge. Nach Orchideen, Doktor und Gegend, wo Professoren leben. Dort, wo wir leben, will jeder fort von ihr. Doch der Tank von Fortmund, ihr bringst dich fort von ihr. Bei dich den 2 Porsche in der Einfahrt. Schau vom Balkon in den Hochhauseingang, seh einen schwarzen Leichenwagen geparkt. Im UF mein Parkleider Alltag. Anscheinend nahm sich mein Nachbar sein Leben, der deutsche Zigeuner namens Meier. Erst nach den 3 Tagen seine Leiche am Seil.
Ja, den hab ich tatsächlich mitgebracht. Das hat verschiedene Gründe. Also Haftbefehl ist für mich tatsächlich eine Schlüsselfigur in meinem Leben gewesen, aus verschiedenen Gründen und tatsächlich in alle Richtungen, also sei es in der Musik, auch in der Wissenschaft und in allen Bereichen. Jetzt erstmal der Song an sich ist natürlich unglaublich passend. Ich finde die Metapher kaputte Aufzüge unfassbar gut. Ja, also besser kann man es nicht beschreiben, irgendwie so. Also diese Aufstiegsschwierigkeit, die es gibt, die ich auch selbst erlebt habe. Ich bin durch Glücksmomente aufgestiegen, wie man sagt. Aber ich hätte auch genauso nicht aufsteigen können. Und dieses Lied beschreibt diese Metapher so unglaublich gut. Oder halt nicht diese, also diese Metapher beschreibt die Realität so unglaublich gut, dass es irgendwie diese Aufzüge gibt, mit denen man eigentlich hochfahren könnte. Die sind aber kaputt. Und es passiert auch niemandem so. Niemand will die reparieren, niemand kümmert sich drum. Und es gibt auch diese Textzeile, wo sie dann eben die ganzen Sachen hochschleppen müssen. Alles ist so schwer, alles dauert so lang. Ja, und das ist einfach, symbolisiert so schön diese zusätzliche Strecke, die man die man zurücklegen muss mit der zusätzlichen Anstrengung. Und am Ende dann noch dieser Satz, sag mal, mach dir das etwa extra, so als kleine. Ja, ist das jetzt, also ist das vielleicht sogar ein System oder ist das, ja, sind wir einfach nur vergessen so? Und das beschreibt dieser Song einfach insgesamt so gut. Der Grund ist aber trotzdem anderer. Ich wollte einfach Haftbefehl dabei haben, weil er für mich zum einen natürlich auch diesen Aufstieg irgendwie symbolisiert, so, weil er einer der wenigen ist, die wirklich von nichts gekommen sind und wirklich viel Schlimmes auch erlebt hat. Und das Größte, Wichtigste für mich aber in meiner Auseinandersetzung mit Haftbefehl ist, dass ich als jemand, der selbst in Armut aufgewachsen ist, in einer Gegend, die mit 70% Migrationsanteil war, so, also ich bin ganz normal mit vor allem Musliminnen aufgewachsen, das war für mich mein normales Leben. Und ich habe immer Metal und Punk gehört. So. Ja, und Hip-Hop war schon okay, gab auch gut, ich habe Curse gehört und so und fand schon einiges auch gut, auch Ami-Rap ein bisschen. Und dann kam Haftbefehl raus und ich habe wirklich gesagt, damals, oh, was ist das? Ich habe es asozial genannt. Ich fand es furchtbar. Ich wollte mir das nicht anhören. Ich habe mich aufgeregt, dass sowas im Fernsehen läuft. Ich fand es einfach furchtbar. Dann hat er irgendwie 3 Alben rausgebracht und ich habe mich wirklich öffentlich über den aufgeregt, mit allen anderen zusammen. So, wir haben uns alle über den aufgeregt, ja, dass sowas asozial ist, in Anführungsstrichen. So haben wir das gesagt. Ist ja witzig, weil wir ja auch als asozial benannt wurden, als Hartz-IV-Empfänger, der ich war. Genau, so. Und das war lange Zeit so und hat sich für mich normal angefühlt. Und irgendwann, und vielleicht hätte ich auch diesen Song mitbringen müssen, hat Haftbefehl das Lied, ein Lied rausgebracht. Das hieß, ich weiß es nicht mehr, aber er beschreibt immer so 2 Seiten, gut und böse. Mhm. Und es war irgendwie ganz berührendes Lied und ich war überrascht und dachte, huch, wieso kann er denn so gute Musik machen? Und dann habe ich ein zweites gehört, das heißt Mann im Spiegel. Und da reflektiert er ein bisschen sein Leben bis dahin. Und das war unglaublich, hat mich unglaublich berührt vom Text her. Ich konnte es so gut nachvollziehen, was er da gerappt hat. Und habe in dem Zuge mich viel mehr mit dieser Person auseinandergesetzt und auch mit seinen Liedern. Und für mich kam eine ganz große Scham hoch, weil ich gemerkt habe, ich war immer schon Antirassist. Ja. Also ich bin mit AusländerInnen groß geworden. Für mich gab's sowas nicht. War immer klar. Deswegen mein Hass gegen Haftbefehl, der war auch nicht, weil er Ausländer ist oder so. Es hatte nichts damit zu tun. Und was ich erst noch viel später kapiert habe, aber damals schon über die Scham gespürt habe, ist, was ich eigentlich gemacht habe, ich war klassistisch. Ja. Das war pure Klassismus. Ich habe ihn schlecht bewertet, weil er anders gesprochen hat als ich. Weil er sich anders ausgedrückt hat als ich. Und ich habe damals auch noch nicht verstanden, was diese Aggression und diese Wut, die er mitbringt und diese Art, wie er redet, woher die kommt. Weil ich nämlich, und jetzt kommen wir wieder dazu, ich bin im segregierten Viertel groß geworden und ich hatte keine Wut. Ich wusste, wir sind arm, aber ich habe mich dort eigentlich wohlgefühlt. Und ich habe diese Wut erst selber bekommen, als ich raus bin aus dem Viertel, versucht habe zu studieren, versucht habe, in anderen Gesellschaften klarzukommen und dann diese Diskriminierung auch erfahren habe, die er ganz sicherlich auch in seinem Leben erfahren hat. Und plötzlich konnte ich die Wut nachvollziehen, ich konnte die Sprachen, ich konnte alles nachvollziehen. Und für mich ist Haftbefehl deshalb eine der wichtigsten Figuren in meinem Leben gewesen, um mich selbst zu reflektieren, meinen eigenen Klassismus und auch Rassismus nochmal stark, ganz stark herauszufordern. Und er ist für mich irgendwie, auch wenn ich mittlerweile ihn wieder teilweise kritisiere für Sachen, die er jetzt tut, weil ich auch finde, dass man natürlich sich entwickeln kann und sollte in gewissen Sachen, bleibt er für mich so eine Art Mahnmal.
Wow. Ich eigentlich kaum was hinzuzufügen. Also das ist, also diese Hip-Hop-Genese könnte ich, glaube ich, ganz ähnlich erzählen mit anderen Beispielen, aber dieses sich erwischt fühlen und zu denken, oh Gott, wie hast du dich da eigentlich verhalten? Das kommt mir sehr bekannt vor und mich erinnert es an unsere Folge, die wir mal hatten, ganz am Anfang mit Aladin Elmar Falani, der uns darauf mit der Nase gestoßen hat. Ich habe ihm so ein bisschen von meiner Punk-Sozialisation erzählt und wo ich herkomme, musikalisch so, und was das für mich bedeutet hat. Und er hat uns erzählt von seiner Sozialisation irgendwie so zwischen den Welten, zwischen so einer migrantifizierten Hip-Hop-Szene und auch so Punk-Rock-Freundeskreisen, die er hatte. Und uns dann irgendwie glasklar gesagt hat, naja, eine Gegenkultur kann man entwickeln, wenn man wo dazugehört. Dann kann man sich dagegen wenden. Mhm, wenn man nicht dazugehört, dann möchte man da mitmachen. Und dann geht's um Statussymbole, um Autos, um Goldketten oder was auch immer, um dabei sein. Und daraus entsteht eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Kultur, ganz andere Codes, aber keine andere Wertigkeit so.
Vor allem ja, weil du gerade Statussymbole gesagt hast, und das ist ja das, was viele Menschen nicht verstehen, da wird sich dann so lustig gemacht. Ah, der BMW, ah, die goldene Kette. Und ich fand, hat Christian Baron, dieser Satz, hat er in seinem Buch geschrieben, wie hieß denn, ein Mann seiner Klasse, hat er diesen Satz geschrieben, ich sehe sofort, oder ich zitiere ihn jetzt ganz schlecht, ja, das ist klar, worum es geht, ja, quasi so, ich sehe sofort, wo jemand herkommt, je nachdem, ob er den großen Flachbildschirm mitten im Zimmer platziert hat oder den Brockhaus in seinem Bücherregal, ja. Ja. So, und das ist, und das ist so faszinierend, weil erstens stimmt's, ja, ich beobachte das seitdem, und zweitens, drückt es so perfekt aus, wie absurd dieser Klassismus eben ist, ja, die Leute dafür zu diskriminieren, dass sie auf fette Autos oder sowas stehen, weil das ist die akademische Klasse fühlt sich davon oft befreit, dass sie das nicht nötig hätten und so, ich brauche ja kein dickes Auto, ja, der braucht das ja nur, um seine Männlichkeit zu beweisen, aber die selbst haben irgendwie eben den Brockhaus zu Hause stehen, da gucken die nie rein, wozu braucht man ein Brockhaus heutzutage, ja? Also das ist ein Statussymbol.
Ja. Ich selber hatte schon mal den Song Was weißt du schon von Apache 207 mitgebracht. Und bei beiden Songs, wo es auch, also bei Apache geht es noch mehr um die Frage, ob man sozusagen die Armut aus einer Person herausbekommt. Also bei Was weißt du schon geht es darum, dass jemand aus einer Plattenbausiedlung zum Studieren geht und aber eigentlich es ihn immer wieder zurückzieht in die Siedlung, weil auch sozusagen es nie eine Akzeptanz gibt, da im Studium. Hier ist es nicht ganz so stark, aber weil es ja sozusagen immer in dem Haus bleibt, aber sie dann gucken auf die Siedlungen mit den Porsches vor der Tür und halt wissen, okay, die wissen gar nicht, wie die Situation hier ist, sondern die sind halt in ihrer Situation und sie nehmen uns nicht wahr. Aber was mich grundsätzlich immer beeindruckt an solchen Songs ist, dass sie dann in so 3 Minuten, 4 Minuten schaffen. Also das ist jetzt Pierre Bourdieu, ja, einer der so großen Soziologen in unserem Feld. Sie schaffen das dann irgendwie, dieses sehr kompliziert geschriebene Werk von Pierre Bourdieu in so einem 3-Minuten-Songtext zu packen und haben da alles drin. Also er spricht über Segregation, er spricht über die Ungleichheit, er spricht über den Zusammenhalt und den Nichtzusammenhalt und
soziale Mobilität.
Soziale Mobilität und der
kaputte gemerkt, ohne studiert zu haben. Ja,
ja, genau.
Genau. Weil das war das, was ich im Studium erlebt habe, im Soziologiestudium. Ich musste mich wirklich viel aufregen, weil wir da irgendwie so Forschungsergebnisse über Jahrzehnte präsentiert bekommen haben und die natürlich wunderschön ausgedrückt waren und in dicken Büchern standen. Und ich die ganze Zeit gedacht habe, hey, das können ja meine ganzen Kollegen, wo ich groß geworden bin, einfach so erzählen. Ja. Und ihr macht da irgendwie 60 Jahre dran rum und seid immer noch nicht am Ende. Ich kann euch schon die nächsten 40 Jahre dranhängen, die euch noch fehlen. Mhm. Aber wir haben keinen Wert so, ja. Wir können es nicht erzählen sozusagen. Und das hat mich schon sehr provoziert im Studium, muss ich sagen.
Ja, finde ich aber auch ein guter Anstoß, den einem die Kunst da bietet, sich selber zu fragen, naja, muss Soziologie oder Sozialwissenschaft eigentlich so ein elitäres Geschäft sein? Also muss man dafür studiert haben? Braucht man dafür Titel und Grade? Oder kann man Soziologie nicht auch ganz anders betreiben und eben miteinander und über Grenzen hinweg quasi? Oder ist so eine Sozialskizze, wie sie jetzt in dem Song von Haftbefehl aufgezeigt wird, kann die nicht auch irgendwie, also eigentlich kann man die gleichwertig neben eben so einen soziologischen Klassiker stellen und irgendwie müsste man das miteinander in den Dialog bringen, was wir hier gerade hier so ein bisschen tun.
Ja, voll. Ich habe auch gerade gedacht, das ist ja eigentlich das, was euer Podcast Konzept so genial macht, weil es halt irgendwie diese zwei Welten auch verbindet.
Ich habe noch eine andere Frage. In der Musik passiert ja auch viel,
nicht über Text und eben über die Musik und über den Stil. Wie habt ihr euren Stil gefunden? Gab es da Vorbilder? Gab es da irgendwelche Einflüsse, die du benennen würdest?
Ja, das ist natürlich eine Frage, auf die ich keine endgültige Antwort geben kann. Also ich sag mal so, es war auf jeden Fall nie, also das so der Stil, den ich jetzt habe, das war nie meine Absicht. Also ich habe nie gedacht, ich möchte Klaviermusik machen und dazu singen. Oder auch, also das Genre, dem meine Musik am ehesten jetzt zugesprochen,
wie sagt man, ja, das, wie wir uns jetzt ausgesucht
genau,
haben.
Ist so, also Liedermacherin halt. Oder das Genre heißt dann Liedermacher. Und ich habe dann tatsächlich erst, als diese Zuschreibung eigentlich eher ein bisschen von außen kam, angefangen, mich mit so LiedermacherInnen auseinanderzusetzen. Also ich habe schon irgendwie immer auch viel deutsche Musik gehört und so. Also das war schon irgendwie was mich auch viel beeinflusst hat. Aber das war nie so, dass ich dachte, ich will jetzt Liedermacherin sein, sondern ich habe halt, da, also als ich angefangen habe, Lieder zu schreiben, da kannte ich eigentlich, also jetzt niemanden, den ich als Liedermacher oder Liedermacherin identifiziert hätte. So. Und Klavier war halt mein Instrument, das war das Instrument, was ich gelernt habe. Und ich glaube, dass die Einflüsse, die da so auf mich eingeprasselt sind im Laufe meines Lebens, sind natürlich sehr vielseitig gewesen. Also ich habe auch von so vielen Seiten musikalische Einflüsse gekriegt. Also mein Vater war auch Komponist, der hat auch so Filmmusik komponiert, der hatte auch so eine spanische Band zum Beispiel. Also es ist irgendwie nochmal so eine ganz andere Ecke gewesen. Ich habe aber auch durch den mütterlichen Teil meiner Familie halt ganz großen Zugang zu klassischer Musik gehabt. Und habe auch, also mein Klavierlehrer, der war eigentlich Panflötenspieler, mein erster. Also das war gar kein klassischer Pianist oder so. Und der war halt immer so, der hat immer gesagt, das Wichtigste ist, dass ich, also das Gefühl ist das Wichtigste in der Musik. Und dann habe ich halt in der Schule habe ich halt, ich habe da so viel, also wir haben da auch Musicals aufgeführt. Mhm. Und also ich habe ganz lange im Chor gesungen, wo wir halt auch irgendwie Carmina Burana gesungen haben und so. Also das ist die Einflüsse, die, glaube ich, meinen Stil mitbestimmt haben, sind, glaube ich, unendlich. Also deswegen, ich kann das, also ich habe immer intuitiv geschrieben. Also ich habe jetzt nie gedacht, ich will jetzt ein Lied schreiben, was so und so klingt. Ja, also und ich glaube eigentlich auch, also es gab schon auch immer wieder eine Auseinandersetzung damit, dass ich dann dachte, ah, ich schreibe ja schon sehr melancholische Lieder auch und dieser Stil mit dem Klavier und Gesang gibt es halt auch so ein bisschen her. Mhm. Und ich würde nicht mal sagen, dass ich mir das ausgesucht hätte. Also ich hätte auch gerne ein bisschen gute Laune Tanzmusik gemacht.
Kommt aber halt nicht.
Das kommt halt nicht, ja, genau.
Mhm. Ja. Vielleicht kommt es später.
Immer, ja. Ja, vielleicht kommt es später noch, genau. Das Leben ist ja noch lang.
Ja, spannend. Ja. Das ist auch wieder, kann man auch wieder sehr soziologisch ausdeuten. Also so bilden sich ja auch Identitäten im Laufe einer Biografie heraus. Man sammelt irgendwann so ein gewisses Repertoire an Rollen, an Möglichkeiten, wie man sein kann, was man auch für Fähigkeiten irgendwie hat. Und ist damit natürlich auf gewisse Weise so pfadabhängig, was habe ich bisher erlebt und was habe ich für, also was wird mir auch zugeschrieben an Kenntnissen, an Fähigkeiten, wo kann ich damit auftreten, welche Erwartungen gibt es dort in diesen Orten, also kann ich überall hemmungslosen, wilden Punkrock machen, genauso wie ich nicht überall mit einem Klavier gut ankomme und das schon so ein bisschen abpassen muss, aber je mehr ich erfahren habe, je mehr Einfluss ich bekommen habe, desto freier bin ich dann auch wieder in der Wahl, wie ich mich dann individuell ein Stück weit ausleben kann.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Und ich meine, ich habe schon das Gefühl, also eben, es ist überhaupt nicht meine Absicht gewesen oder meine Wahl, aber wir merken natürlich schon mittlerweile oder seit wir das so entschieden haben, da jetzt quasi das auch in den beruflichen Kontext zu bringen, merken wir natürlich auf eine Art, dass das sehr hilfreich ist, dass diese Musik, ich sage immer, dass Leute meine Musik mit Hochkultur verwechseln.
Ja.
So. Und das ist irgendwie ganz praktisch, weil ich merke, ich kann so Themen, die ich relevant finde, in diese Musik packen und mir wird zugehört von Leuten, die mir wahrscheinlich sonst nicht zuhören würden.
Mhm.
Und da sehe ich Eben, also deswegen, es wäre nicht meine Absicht gewesen, aber es ist jetzt eigentlich so für die, was ich jetzt sagen würde, ist jetzt nicht die Mission, aber im Sinne von Gesellschaftskritik auch zu äußern und die irgendwie an die Menschen zu bringen, ist es tatsächlich hilfreich, diesen Stil, den ich halt im Laufe meines Lebens entwickelt habe.
Also einmal dafür und so anders hätten wir es auch gar nicht machen können, weil wenn man zu der Hochkultur zugeordnet wird, dann kommt man an bezahlte Auftritte und so weiter und so fort. Ja. Würden wir jetzt Rock oder Hip-Hop machen, dann müssten wir die Fanbase schon mitbringen.
Genau.
Und so können wir sie aufbauen.
Eine ganz andere, ganz andere
Sache. Also es ist auch tatsächlich ein Glück, dass es so geworden ist, dass wir überhaupt dazu ermächtigt werden, Musik zu machen für Geld.
Aber jetzt hat Daniel wollte noch was
sagen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ihr schon gebucht wurdet von der CDU-Bundestagsfraktion, um über soziale Ungleichheit zu singen und vielleicht ein paar neue ZuhörerInnen zu bekommen.
Vielleicht nicht. Nee. Wahrscheinlich auch nicht über das Thema soziale Ungleichheit. Das trojanische Pferd müsste man.
Also wir hatten Christian Lindner schon ein paar Mal dazu bekommen, unsere Stories anzuschauen, wenn wir ihn getaggt haben. Aber er wollte trotzdem irgendwie nicht, dass wir für ihn spielen.
Das Ziel war eigentlich, ich hatte letztes Jahr ein Lied geschrieben, das hieß Total Verweigerer Lindner. Und mein Plan war eigentlich, dass er mir dafür Geld bietet, dass ich es nicht mehr spiele. Aber hat auch nicht geklappt. Dafür ist es nicht bekannt genug geworden.
Um diese Debatte um die vermeintlichen Totalverweigerer geht, die keinen Job annehmen, keine Leistung erbringen, sondern nur die Hand aufhalten angeblich. Und,
Ja, aber da sind jetzt vielleicht, also der Witz an dem Lied ist halt, dass er eigentlich alles verweigert hat, während er...
Also dass Christian Lindner der größte Totalverweigerer ist.
Aber da entstehen ja jetzt neue Chancen, weil er wird ja jetzt in die freie Wirtschaft gehen und dann hat er vielleicht mehr Kapital, mit dem er dann auch euch bezahlen kann.
Genau, vorher konnte er sich einfach nicht leisten.
Mit diesem mickrigen Bundestagsgehalt.
Genau. Aber noch einen neuen Song reinholen.
Ja.
Fremde ist das nächste Stück, was ihr mitgebracht habt. Wieder von dir, Laura, oder von euch beiden?
Das haben wir zusammengeschrieben.
Auch zusammengeschrieben.
Also beziehungsweise ich habe die letzte Strophe und auch wieder so, weil wir, das sind alles Songs, die wir heute dabei hatten, die mehr oder weniger, wie heißt das, ein Ablaufdatum hatten. Also ein Datum, wann sie veröffentlicht werden mussten oder fertig sein mussten. Und dann habe ich meistens noch am Ende mitgeschrieben, weil Laura schreibt halt nach Inspiration und ich kann, wenn es drauf ankommt, auch mal nach, okay, es muss fertig werden. Klein, Deswegen habe ich da jeweils
den Fall. Das ist ja wirklich wie in der Wissenschaft, ne? Das ist ja sozusagen, auch in der Wissenschaft haben wir das ganz oft, also ich war lange Studienberater und es gibt so Studierende, die schreiben eine Arbeit fürs Leben, eine Masterarbeit fürs Leben. Und dann gibt es die Studierenden, die irgendwann verstehen, dass es auch eine Qualifikationsarbeit ist, so eine Masterarbeit. Und dass eine Qualifikationsarbeit am Ende manchmal auch einfach nur Handwerk ist. Also scheint es das in der Kunst auch zu geben. Das ist manchmal so ein, es muss fertig sein, gibt.
Wir können ja mal reinhören. Und vielleicht gucken wir, vielleicht hören wir ja, dass die letzte Strophe anders ist als die anderen. Ich glaube nicht. Fremde.
Dir anderes gefällt. Du sprichst von den anderen, ziehst Grenzen und baust Mauern. Du entscheidest, wer hier fremd ist und äußerst mit Bedauern. Es gibt gute und schlechte Fremde, man erkennt sie meist direkt. Die einen bringen Werte mit, die anderen nehmen sie uns weg. Du bist nicht mehr auf Reisen, wenn jeder ist dir fremd. Du sagst, dein Fremder ist ein Feind, den du noch nicht kennst. Doch egal, woher er kommt, wohin er geht. Der Mensch braucht Liebe und jemanden, der ihn versteht. Er will zu jemandem gehören und gut sein, wie er ist. Er will zu jemandem gehören, damit er nicht allein ist.
Ich hab den Song ausgewählt, weil ich den irgendwie, ich finde den irgendwie wichtig. Also ich finde, dass so die Frage danach, wie wir auch, ich sag mal, das Fremde in Anführungszeichen konstruieren, dass wir das irgendwie, dass man das immer wieder sich auch bewusst machen muss. Auch, also das ist ja so ein bisschen in der letzten Strophe das Thema, dass wir halt einfach immer noch in postkolonialen und postimperialistischen Strukturen leben. Und ich finde auch, dass was halt in der Migrationsdebatte jetzt irgendwie so krass auch nochmal zum Vorschein kam, war dann immer so diese Frage nach, welche Menschen wollen wir denn aufnehmen? So, also dass dann immer darüber gesprochen wird, wer sind denn die Guten und wer sind die Schlechten? Und das ist ja auch wieder eine Form von Imperialismus ist. Wenn man sagt, wir möchten jetzt hier irgendwie die ganzen Fachkräfte aus anderen Ländern, dass die alle hier schön nach Deutschland kommen, weil wir haben nicht genug. Und was ist dann in den Ländern, aus denen die gekommen sind? Also so, dass das irgendwie so eine verquere Logik ist und natürlich auch da ja auch das Thema Klassismus halt massiv reinkommt, dass wir Menschen irgendwie selbst in unserem Rassismus quasi noch in unterschiedlichen, also denen unterschiedliche Werte beimessen sozusagen und sagen, ja, es gibt aber eben auch gute und schlechte Fremde. So, also es gibt die sich halt irgendwie benehmen und die irgendwie fleißig sind, und dann gibt es die sich nicht benehmen und die sind jetzt irgendwie weniger wert oder die haben weniger Recht auf ein würdevolles Leben. Und es war so ein bisschen dieses, also das Lied ist auch in einer besonderen Produktion, sage ich mal, entstanden. Also es ist eigentlich auch kein klassisches von mir oder kein klassisches mich repräsentierendes Lied, weil das in einer Produktion entstanden ist, wo ich letztes Jahr mitgearbeitet habe. Das hieß Sternstunden des Kabaretts. Also da kann man auch sehen, was passiert, wenn ich damit beauftragt werde, kabarettistische Lieder zu schreiben. Und es gab einen, also da wurden halt so alte Kabaretttexte vor, also es war so eine Mischung aus alten Kabaretttexten und neu geschriebener Musik. Und es ging um einen Text oder einen Text, den ich zum Anlass genommen habe, von Karl Valentin, der hieß Die Fremden. Und da geht es eben auch so ein bisschen darum, dass man quasi je nachdem von welchem Standort oder von welchem Standpunkt aus man, also an welchem Standort man sich befindet, man entweder fremd ist oder jemanden als fremd bezeichnet, aber man kann auch, man kann also quasi auch in Bayern kann einem auch ein Museum oder dem Bayern kann auch ein Museum fremd sein, also irgendwie sowas steht dann da drin. Aha, ja. Also das war irgendwie so ein, also da habe ich mich dann irgendwie viel mit beschäftigt, wie wir, dass ja irgendwie auch klar ist, Rassismus ist natürlich das ist was Sozialisiertes. Also ein Kind ist ja erstmal nicht rassistisch, wenn es das nicht von den Eltern lernt. Und wie wir auch sozusagen, also wenn wir groß werden, dann ist ja erstmal, kennen wir ja erstmal alles nicht. Also das Fremde, was uns begegnet, ist ja erstmal was wir erforschen wollen, was uns vielleicht manchmal auch Angst macht, aber was wir erstmal, was unser Interesse weckt sozusagen und wie wir das so im Laufe unseres Lebens halt abtrainiert bekommen. Ja.
Ja, ich finde, das passiert da sehr schön. Also dieser Text ist so ein bisschen dreigeteilt, ne? Also am Anfang dieses Fremde, was du gerade meintest als das Interessante, auch dieses Privilegierte in die Welt gehen. Ich gehe raus und mache Bekanntschaften und sammle Erfahrungen für meine Biografie und freue mich auf jeden Fremden. Da ist irgendwie, ich habe mir das doch hier unterstrichen, Fremder. Ein Fremder ist ein Freund, den du noch nicht kennst, heißt es in der ersten Zeile. Von so jemanden wie wahrscheinlich dir und mir, wie wir gerade hier so sitzen, die in so einer bestimmten biografischen Phase einfach das Fremde interessant finden und rausgehen und sich darauf freuen. So. Und dann gibt es in der zweiten Strophe diesen, diesen Bruch, dass man sagt, ja gut, jetzt habe ich genug gesehen, jetzt möchte ich aber auch wieder zurück und jetzt möchte ich, dass meins hier möglichst unverändert bleibt und unberührt von Fremden. Und dann ist der Fremde auf einmal ein Feind, den du noch nicht kennst und eine potenzielle Bedrohung in der zweiten Strophe, was wird da wieder so ein anderer Charakter, also eine andere Idee von Fremdheit ist. Und in der dritten Strophe kommt dann diese Fremdheit, die du selbst in dir, oder das lyrische Ich in dem Fall, wer wie auch immer, spürt, in diesem, die eigene Gruppe eigentlich betrachten, also wie dieser Umgang mit Fremden, was du gesagt hast, was dich dann so befremdet, wo du sagst, eigentlich fühle ich mich hier gar nicht wohl, wenn ihr mit, also wenn meinesgleichen mit Fremden so auf diese Weise umgeht, wie du es beschrieben hast.
Das ist ja die Strophe von Jonas.
Total spannend. Das ist ja dann die Strophe von Jonas, genau.
Dritte, also ab.
Ja, weiß ich gar nicht.
Du hast geschrieben, bis mit irgendwas mit dem Kulturhinterlist spulen. Ich bin stolz auf dieses Land. Ja. Und dann bist du nicht weitergekommen.
Ja. Also das war schon auch so, dass du diese Idee von dieser Dreiteiligkeit, die hatte ich schon von Anfang an. Mhm. Also dass ich halt das irgendwie so aufbauen wollte und dass dann quasi am Ende dieses ein Fremder ist ein Mensch, dass das quasi so die
also alles ist fremd. Das ist kein Feind, das ist kein Freund. Mhm.
Genau, also jeder
ist ein Mensch.
Jeder Mensch ist irgendwie, hat den gleichen Wert und
ja, Punkt.
Ja, Punkt, genau. Also erstmal Punkt. Und ich also ich glaube, dass das, dass wir da halt einfach viel, dass da wirklich noch ein langer Weg irgendwie vor uns allen liegt. Und das war so ein bisschen, glaube ich, auch mein Anliegen von dem Lied, auch wirklich so, also auch bei mir selbst, ne? Also das ist, ich glaube, dass das total wichtig ist für uns alle, also auch in der gegenwärtigen Situation, uns wirklich mit unserem eigenen Rassismus auch auseinanderzusetzen und irgendwie nicht in so einer Überzeugung zu sein, dass wir davon frei sind. Also auch wenn wir uns als antirassistisch identifizieren, sondern uns immer wieder klar machen, wir sind einfach damit sozialisiert und wir müssen ständig uns auch damit konfrontieren. Also besonders, wenn man selbst nicht von Rassismus betroffen ist, weil ich, also das fand ich irgendwie so krass, wir waren dann auch mal irgendwie auf Tour unterwegs, also ich will es jetzt gar nicht, das so örtlich irgendwie einordnen, aber es war dann wirklich so, wir sind dann so durch Dörfer gefahren, wo halt so ein Nationalismus halt richtig krass zur Schau gestellt wurde, wo überall die Deutschlandfahnen hingen und dann waren wir irgendwie auch halt in so einem Einkaufszentrum und es war halt echt, also es war echt irgendwie so, da sind so Gestalten rumgelaufen, wo ich echt so, die mich beängstigt haben. Mhm. Und ich habe aber richtig gemerkt, ich kann jetzt hier als weiße Person halt durchfahren und hier einkaufen gehen und ich finde es unangenehm und das macht mir irgendwie Sorge, aber ich bin halt trotzdem nicht davon betroffen so. In dem Ausmaß wie Menschen, die entweder Migrationsgeschichte haben oder denen man sie halt auch, also denen man sie ansieht. So. Und ja, also das ist irgendwie, das ist schon ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Also ich kann es auch gar nicht so richtig gut auf den Punkt bringen.
Vielleicht kann ich aber bei der dritten Strophe, das war einfach für mich wichtig, so, weil wir als in dem Kontext privilegierte Menschen, ne, so, wir sind nicht von Rassismus betroffen. Mhm. Ich finde es sehr unangenehm und auch deswegen auch sehr schwierig, Lieder über Rassismus zu schreiben aus unserer Position. Mhm. So, ich mag das eigentlich nicht und es hat sich aber halt schon dahin entwickelt und ich habe gedacht, es ist immer so einfach. Ja, ich kann irgendwie heute einen Post machen, fuck AfD und dann kriege ich keine Ahnung wie viele Likes. Super, alle freuen sich so. Das ist für mich so ein bisschen Ausbeutung eigentlich, weil das ist mir zu einfach so. Und um das zu verhindern, das hatte so ein bisschen war die Idee der dritten Strophe quasi, uns selber in die Verantwortung zu nehmen und alle Menschen, die bis dahin irgendwie bereit waren zu klatschen und zu sagen, yay, antirassistischer Song, dann auch nochmal selber vor den Kopf zu stoßen und sie mit in die Verantwortung zu nehmen. Und ich weiß immer nicht, ob das gelesen wird oder so, dass da auch in der letzten Strophe eine Anspielung auf die deutsche Nationalhymne ist, mit dem Satz in Einigkeit und Recht und Freiheit, in Einigkeit das Recht des Menschen Recht auf Freiheit zu beschränken, keine Ahnung. Mhm.
So. Das Recht des Menschen Freiheit zu verletzen.
Genau, in Einigkeit das Recht des Menschen Freiheit zu verletzen. So. Und ich wollte halt weil ich das so viel erlebe, auch auf diesen Anti-Rechts-Demos und so. Das ist dann immer gegen die AfD, gegen die AfD. Und gleichzeitig werden von der Ampel irgendwie Gesetze verabschiedet, wie das bessere Rückführungsgesetz, GEAS. Und diese Strophe war so ein bisschen der Versuch, die Menschen nicht einfach applaudieren zurückzulassen, sondern auch uns selber und diese Menschen mit in die Verantwortung zu nehmen. Damit es nicht einfach wieder eins mehr ist gegen rechts, was so einfach oft ist.
Was ja dann gutes Kabarett wäre, ne? Es war, habt ihr ja gesagt, das war ein Kabarettpreis. weil das ist ja so, Kabarett ist ja immer genau dann, wenn es das macht. Ich finde es auch ganz spannend. Ich hab so ein paar Assoziationen bei dem, als ihr gerade gesprochen habt. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt. Ich glaube, aus dem Grund, aus den Gründen, die ihr gerade beschrieben habt, spricht man auch nicht unbedingt immer von Antirassismus, sondern eben auch von Rassismus kritisch. Um halt so ein bisschen wegzukommen von, also natürlich gibt es irgendwie eine Verpflichtung, sich antirassistisch zu verhalten, aber Rassismus kritisch bedeutet dann ja eben auch tatsächlich Rassismus als Struktur zu verstehen und dann nämlich in die Situation zu kommen, in der man sagt, wie habt ihr ja das formuliert, als von Rassismus betroffen. Von Rassismus sind wir in der Hinsicht nicht betroffen, dass wir als weiße Personen in einer weißen Mehrheitsgesellschaft keine Diskriminierung erfahren. Betroffen in gewisser Weise sind wir ja trotzdem, weil wir das Privileg haben, so handeln zu können. Uns deswegen bestimmtes Wissen fehlt, auch wir bestimmtes Wissen nicht haben, bestimmtes Wissen auch nicht in unserem Schulunterricht uns beigebracht wird. Und das sozusagen für uns aber nicht zum Schaden ist, also für uns in unserer Position nicht zum Schaden ist. Und das eigentlich der nächste Schritt sein muss. Also sozusagen sich tatsächlich dieses Wissen anzueignen. Also wir haben mit Malonda darüber gesprochen, das ist eine Folge, die nach euch rauskommen, also nach dieser Folge rauskommen wird. Dass es sehr, sehr viel Wissen gibt, was es auch zum Beispiel noch nicht im wissenschaftlichen Kontext gibt, was auch in der Kunst noch oft nicht vorhanden ist. Deswegen finde ich das ganz spannend, ne? So diese verschiedenen Perspektiven einzunehmen. Und ihr habt ja dann, also wir haben hier eine Sonderfolge zu KIZ gemacht. Und da gibt es den wunderbaren Song Sensibel, den ich ganz großartig finde.
Ich liebe dieses Lied. Es drückt was aus.
Ja, und da gibt es ja diese Textzeile.
Ich verstehe als von Klassismus betroffener Mensch. Das ist sag die Textzeile, du meinst bestimmt
die. Ja, die Textzeile, wo er sagt, dass Rassisten eben auch auf Anti-Rechts-Demos sind und Grüne wählen. Und das, diesen nächsten Schritt zu gehen, ist wichtig. Ist auch etwas, was mich immer wieder umtreibt, wenn ich auf diesen Demos stehe oder wenn ich halt in dem anderen Podcast, den ich mache, Berlin Ost Migrantisch, den mache ich mit jemandem zusammen, der aus einer türkeistämmigen Position auf die Gesellschaft guckt und der jetzt und auch in unserem Podcast sich relativ kritisch zur Ampelpolitik geäußert hat. Weil es nämlich genau auch darum auch geht, ne? Also dass am Ende dann auch bestimmte Positionalitäten auch bei denen, die es eigentlich gut meinen, dann doch nicht durchgedrungen sind. Und ich glaube, in ganz besonders krasser Form erleben wir das gerade in Hanau, wo die Mutter von Serdar Gürbüz sozusagen dafür kritisiert wird, dass sie kritisiert. Ja, also weil dann sozusagen die Mehrheitsgesellschaft ihr denn doch den Platz zuweist. Ich finde bei eurem Song noch eine andere Sache total spannend, weil ihr eigentlich ja einen Song gemacht habt, der ein soziologischer Klassiker ist, nämlich Georg Simmel mit Der Fremde, wo es ja darum geht, dass der Fremde lange jemand war, der immer nur gekommen ist, also ne, der ist dann so in Städte gekommen, das waren Handelsreisende oder so, der war dann fremd, aber der ging auch auf jeden Fall wieder. Also Fremde waren immer welche.
Ich hab's hier wortwörtlich vor mir. Ich kann das zitieren.
Ah, Mensch, André ist
immer so. Es ist hier also der Fremde nicht in dem bisher vielfach berührten Sinn gemeint, als der Wandernde, der heute kommt und morgen geht, sondern als der heute kommt und morgen bleibt. Sozusagen der potenziell Wandernde, der obgleich er nicht weitergezogen ist, die Gelöstheit des Kommens und Gehens nicht ganz überwunden hat. Also so einer, der nicht ganz da ist und auch nicht ganz wegzudiskutieren ist und die
aber in dem Moment, in dem er bleibt,
Gesellschaft irritiert.
Genau, und genau in dem Moment, in dem er bleibt, aber natürlich auch die Gesellschaft verändert. Und aber natürlich gleichzeitig der potenziell Wandernde ist, und das habt ihr ja auch angesprochen, also auch die ganze Idee von Transnationalismus, die wir da mitdenken müssen, dass natürlich Menschen trotzdem auch immer Beziehungen zu anderen Orten haben. Ja? Also bestes Beispiel, Menschen mit einer doppelten Staatsbürgerschaft können halt in der Türkei wählen oder in Deutschland zum Beispiel wählen, haben halt, ich habe das mit Özgür in meinem anderen Podcast mal besprochen, ob er Urlaub im Ausland macht, wenn er in der Türkei Urlaub macht. Weil halt Türkei in seinem Kontext eben nicht das Ausland ist. So, ja, und so. Und dass es natürlich transnationale Beziehungen gibt und deswegen man natürlich im Zweifel auch hier und dort fremd sein kann. Also ich finde den Song sehr schön. Bei Malonda habe ich das auch gesagt. Wir haben so viel Hip-Hop hier und Hip-Hop kommt sehr stark über Text. Und ich mag das immer total, wenn aber Musik auch über wirklich das Können des Singens kommt, ja. Weil das zum Beispiel mir halt total abgeht. Also es gibt so Videos von mir, wie ich irgendwo mitsinge in irgendwelchen Konzerten. Das ja. mache ich dann immer aus. Genau. Aber ich bin jetzt ein bisschen abgekommen.
Ja. Ich hatte jetzt auch tatsächlich gerade noch total viele Gedanken, weil ich hatte jetzt vorhin so das Gefühl, also vielleicht kriege ich das auch nicht mehr. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich schwimme bei dem Thema auch so ein bisschen so vor mich hin, aber ich musste jetzt gerade selber auch nochmal so über den Refrain nachdenken und so. Und ich glaube eben, dass so eigentlich die Hauptmessage von dem Song ja eigentlich sein soll. Das, was uns beschäftigt, das, was uns antreibt, das, was wir fühlen, das ist ja bei allen Menschen gleich. So. Wir haben alle bestimmte Grundbedürfnisse nach Liebe, nach Zugehörigkeit. Und dass ich glaube, dass es, und das war eigentlich so das Ziel, der Gedanke von dem Lied, dass ich mir eigentlich wünsche, dass wir uns wieder mehr darauf besinnen, dass wir uns darauf besinnen, was verbindet uns eigentlich. Weil das ist ja auch so dieses, was in der ersten Strophe ist, also dieses irgendwie, du triffst irgendeinen fremden Menschen, den du noch nicht kennst, und dann seid ihr Freunde, weil ihr merkt, dass euch was verbindet miteinander. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Nicht, woher die Person vielleicht oder auch nicht irgendwann gekommen ist. Das ist so irrelevant. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass, und ich meine, das ist ja natürlich auch das, was, Rassismus erfüllt ja auch immer einen Zweck. So, also das darf man ja auch nicht vergessen. Aber das ist ja auch das, was dadurch passiert, also dass dann irgendwie Menschen so entmenschlicht werden und irgendwie so ein bisschen wie ausgeblendet wird, dass alle Menschen, die in der gleichen Intensität wie man selbst fühlen. So. Und wenn man das wirklich mal in der Gänze zulassen würde und diesen Schritt der Empathie wagen würde und sagen würde, wie muss es denn sein, wenn ich mein Zuhause verlassen muss? Wie wäre das denn wirklich, wenn ich jetzt wenn jetzt irgendwie Krieg ausbrechen würde und irgendwie etliche Menschen, die ich kenne, leben nicht mehr oder keine Ahnung, und ich muss irgendwie los und alles zurücklassen, was ich kenne. Und also so, wenn man das wirklich mal so zulassen würde und aus sich selbst, also in der Intensität, wie man selbst fühlt, das begreifen würde, ich glaube, dann wären wir schon vielleicht ein bisschen weiter.
Ich versuche mal einen Übergang. Ich finde es sehr, sehr toll und schlau, was du gesagt hast, und frage mich jetzt auch noch mal andersrum, weil ja auch die ja. Trump wählen oder die AfD wählen, ja auch die gleichen Grundbedürfnisse haben. Die sorgen sich auch um Liebe und Sicherheit und so. Und kriegen aber irgendwie einen anderen Drall. Also da sind dann sozusagen irgendwie die Fremden, die anscheinend diese Bedürfnisse stören. Und da sind ja irgendwelche Erzählungen stark geworden, die es irgendwie geht, die man irgendwie bearbeiten muss. Und dann gucke ich auf die Wahlergebnisse. Also ich bin jetzt gerade sehr geprägt von der Bundestagswahl. Und dann gucke ich auf die Wahlergebnisse und sehe den Gender Gap in der Wahl selbst. Also wie viel mehr Männer im ländlichen Raum für rassistische und rechtsextreme Parteien wählen. Und wie viel Frauen, vor allen Dingen Frauen in Städten, es eben nicht tun. Und dann ist man ja, bin ich jetzt bei einer Frage, die im Feminismus auf jeden Fall auch so diskutiert wird, dass ich sie vielleicht auch nicht stellen sollte. Aber es geht so ein bisschen um die Frage von Empathie, von der Möglichkeit, empathisch zu sein. Und ob es da diesen Gender Gap eben gibt. Und so ein bisschen habe ich gedacht, der passt zum nächsten Song, weil der nächste Song heißt Mann. Ja. Und Mann hat eine Klammer um das eine N. Also Mann Mann als Menschmann oder Mann als Gendermann darf ja gar nichts mehr sagen. Darf ja nichts mehr sagen.
Ja.
Und wir hören mal kurz rein.
Man darf ja nichts mehr sagen, höre ich dich klagen in TV und Radio. Doch davon lässt du dich nicht stören, denn ich kann dich noch hören in TV und Radio. Zeit, da war dies Land schon richtig weit. Frauen durften wehen und Männer durften Frauen nicht mehr quälen. Ausgenommen, aber wach, ist das nicht wunderbar? Sind die beiden ein verheiratetes Paar? Erst ein paar Jahre später wurden Ehemänner Täter, wenn sie sich an ihren Frauen vergehen. Und all die Gleichgesinnten, die damals dagegen stimmten, können wir heute noch im Bundestag sehen und hören sie klagen. Man darf ja nichts mehr sagen, das ist nicht zu ertragen in TV und Radio. Doch wie sie sich empören, kann ich deutlich hören in TV und Radio. Und sie schreien, das ist uns zu moralisch, das macht uns keinen Spaß mehr mit euch allen. Ihr seid uns zu dogmatisch, dieses Land ist nicht mehr frei. Ich wurde groß ohne Gewalt, mein Vater wurde nicht sehr alt, dort hat er mir schon kund, schreit ein Mann so stets mit Grund. Nur Frauen sind unkontrolliert, wenn er die Nerven verliert, dann hat sie ihn gewiss provoziert. Auch viele Jahre später.
Oder ein Gedanke, der mir dazu kam, war so ein, ich weiß gerade nicht mehr, das habe ich mal, als ich irgendeine Hausarbeit geschrieben habe, gelesen, wo es darum ging, wie eigentlich rechte Gesinnung entsteht. Und dass das ganz oft Leute besonders anfällig sind, sage ich mal, die selbst Ausgrenzungserfahrung gemacht haben. Und ich glaube, dass es schon bestimmte, dass quasi so durch die Konstruktion einer Gruppe oder dass quasi die Abgrenzung zu den anderen ja immer auch dazu dient, eine eigene Zugehörigkeit zu erzeugen. So. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das eben häufig so ist, dass, könnte es mir vorstellen, ich glaube, das ist auch tatsächlich so, dass Männer tendenziell eher auch isolierter leben als Frauen. Also weniger auch soziale Kontakte. Also das ist jetzt natürlich, ich habe da jetzt keine Statistiken, um das zu unterlegen, da habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Futter noch zu, aber dass das vielleicht schon irgendwie ein Faktor ist. So,
ja, Einsamkeit. Also,
dass Männer da weniger, weniger auch weniger Austausch haben, weniger gut gelernt haben, auch über eigene Emotionalität zu sprechen und vielleicht auch dann weniger Möglichkeiten haben, mit diesen Gefühlen der eigenen Ausgrenzung sozusagen umzugehen. Und dann irgendwie auf bestimmte Coping-Strategien halt zurückgreifen müssen, wie zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit.
Und das wirkt dann schon mal so ein bisschen darauf hinaus, und das steckt ja auch so ein bisschen in deinem Song vielleicht drin, es wirkt ein bisschen darauf hinaus, dass jetzt für mich zum Reden sehr klar ist, dass Geschlecht sozial konstruiert ist und sehr stark mit Sozialisation zusammenhängt und das natürlich sehr viel damit zu tun hat, wie wir Männlichkeit in unserer Gesellschaft erzielen. Hart sein, laut sein, stark sein.
Ja.
Und dass sozusagen eine alternative Erzählung für Männlichkeit einfach weniger vorhanden ist. Während es andersrum natürlich alle möglichen Erzählungen darüber gibt, was weiblich sein kann, wie man weiblich sein kann. Also ich, wenn ich sozusagen in Kitas gehe und mir angucke, dann gibt es sozusagen also gerade so für kleine Kinder gibt es die Möglichkeit, alles möglich zu sein. Ja, du kannst halt irgendwie mit Puppen spielen, du kannst mit LKW spielen, du kannst buddeln, du kannst Fußball spielen. Alles geht. Für Mädchen. Wenn Jungs das tun, Gibt es eine, wenn Jungs Dinge tun, die eher weiblich konnotiert sind, gibt es eine Bewertung dessen, auch durch die eigene Peer Group. Also ich habe das immer wieder in Kitas gesehen, dass Jungs anderen Jungs, andere Jungs markiert haben, wenn die sich pinke Kleider angezogen haben, wenn die rumgespielt haben, wenn die Mädchen Sachen gemacht haben. So, also es gibt, das wird dann bewertet, aber andersrum eben nicht. Andersrum ist es eher was Gutes. Und ich glaube, dass das ja auch so ein bisschen mit deinem Song zusammenhängt, nämlich, dass sozusagen das Gefühl, nichts mehr sagen zu dürfen, offensichtlich auch eine Männlichkeitserzählung angreift. Nämlich auf einmal wird einem nicht mehr zugehört. Oder auf einmal wird einem, also sozusagen, ne, dieses ganze, die Vogelgesellschaft diskriminiert mich. Ich habe mit so vielen jungen Männern zu tun gehabt, die so eine Opfererziehung darüber hatten, dass dadurch, dass es eine emanzipatorische Gesellschaft gibt, dass sie das Gefühl haben, sie werden dann dadurch diskriminiert. Also dieses gar nicht denken können als gleichberechtigt sein, sondern dieses als ich werde zurückgesetzt verstehen. Und da steckt auch
also was meine, in mein Gedanke wäre jetzt zu der Frage, die du gestellt hast. Und na, also ich glaube, dass das irgendwie immer ganz interessant ist, weil also ich da selbst auch so bin, dass ich denke, klar, natürlich ist es ja voll wichtig und man kann es ja nicht oft genug betonen, dass Männer natürlich genauso von den patriarchalen Strukturen belastet sind und auch darunter leiden. Ja, so. Und ich aber das so, also ich das irgendwie, da habe ich noch irgendwie so einen guten Post zugesehen, dass es aber halt auch nicht die Aufgabe der Frauen ist, sozusagen dafür zu sorgen, dass die Männer sich halt emanzipieren. So. Und ich würde halt schon sagen, also jetzt um die Frage quasi von dir zu beantworten, warum verfängt es dann irgendwie so, wenn Donald Trump halt solche Sachen sagt oder auch Friedrich Merz, keine Ahnung, und meine Antwort, die jetzt quasi auch auf den Song abzielen würde oder auf das, worum es in dem Song eigentlich geht, ist halt, dass es immer noch eine extrem starke internalisierte Frauenfeindlichkeit gibt und das halt, das dann halt auch resoniert. Also das Trump, das dann halt, der bedient es ja. Friedrich Merz bedient es. Und dann gibt es halt irgendwie Männer, die fühlen sich da in ihren eigenen Wertevorstellungen dann halt gehört und jubeln. Und es gibt bestimmt etliche tausende wichtige Gedanken dazu, und Erklärungen, aber das wäre ein Ansatz, den ich.
Und gleichzeitig betonst du ja, dass eben andere Themen nicht in der gleichen Lautstärke, in der gleichen Intensität besprochen werden. Ich muss das einfach nochmal vorlesen, weil das so schön ist. Man darf ja nichts mehr sagen, hörte ich dich klagen in TV und Radio. Doch davon lässt du dich nicht stören, denn ich kann dich noch hören in TV und Radio. Das, also dieser schöne Widerspruch, der da drin steckt, also diese Absurdität eigentlich, dass man so laut schreien darf, Mann mit Doppel-N, dass man ja nichts mehr sagen darf, und einen das schon wie so eine Kakophonie von überall anschreit, und sich damit eigentlich selbst ad absurdum führt, während es für wichtigere Dinge gibt, über die man wirklich sprechen könnte, über die sprichst du ja auch dann.
Genau, eben, und diese, und das war so ein bisschen, oder das habe ich jetzt so, ne, man erkennt ja vieles auch selbst erst später, wenn man seine Lieder so hört und beobachtet und so. Aber dass es so diese Absurdität ist. Also worum geht es eigentlich bei Gleichberechtigung, worum geht es eigentlich bei Feminismus? Und es ja ganz oft so ist, dass es auch, und das habe ich auch erlebt, also dass dann Männer irgendwie sagen, naja, aber eigentlich, also Gleichberechtigung gibt es ja eigentlich. So, gibt ja eigentlich kein Problem mehr. Und ich denke halt so, nee, solange Frauen noch von ihren Partnern umgebracht werden, haben wir keine Gleichberechtigung. So, also über was reden wir hier eigentlich?
Ich gebe dir diesen schönen Satz, don't protect your daughters, educate your sons. Und dann, glaube ich, gibt es eben doch auch wieder eine Verantwortung von auch von Müttern. Ne? Inwieweit das sozusagen also dieses educate your sons ist dann doch wieder eine Aufgabe von der gesamten Gesellschaft. Von Vätern, von Müttern, von und von Kindereinrichtungen, die in denen noch viel zu häufig Grenzüberschreitungen eher so wegdiskutiert werden.
Mit dem Educate Your Son, das stimmt natürlich. Ich glaube aber auch, dass es total wichtig ist, also da einmal auch zu sehen, dass das auch das, also auch, dass Gleichberechtigung von Männern und Frauen halt auch ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Also dass auch Frauen natürlich auch frauenfeindliche Werte, sage ich mal, auch mitbringen. Und das ja auch, also dass das irgendwie, also ne, ich sage jetzt nicht, irgendwie die Frauen sind jetzt in der Verantwortung sozusagen, also nicht anders oder nicht, also nicht mehr in der Verantwortung für Gleichberechtigung zu sorgen, aber ich glaube, dass wir uns alle bilden müssen. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, halt auch auf die Strukturen zu schauen, die auch vielen Dingen zugrunde liegen, die das auch begünstigen, dass Frauen benachteiligt werden.
Vielleicht gehen wir über zum letzten Song von der Perspektive auf Gewalt zwischen Männern und Frauen und holen da die Kinder noch mit rein in diese Gemengelage. Aber nicht nur Kinder in Familien, sondern Kindern in der Gesellschaft, wie man mit denen umgehen sollte, vielleicht auch nicht, und wie man sie großzieht, dass sie groß und stark und widerständig werden. Mit Bettina Wegner und Kinder, in Klammern, sind so kleine Hände.
Sind so kleine Hände, winzige Finger dran. Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. Sind so kleine Füße mit so kleinen Zehen. Darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen. Sind so kleine Ohren, scharf und ihr erlaubt. Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub. Sind so schöne Münder, sprechen alles aus. Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. Sind so klare Augen, die noch alles sehen. Darf man nie verbinden, können sie nichts verstehen. Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei. Darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei. Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht. Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel.
Warum dieser Song? Ich kann es mir schon fast denken. Irgendwie passt das zu ganz vielen, was wir schon besprochen haben.
Ja, also ich glaube, es beginnt, also dann beginnt es und endet es quasi mit den Kindern. Und also Jonas wird da bestimmt gleich noch ausführlich was zu sagen können, weil das ja sein Hauptthemengebiet ist. Aber ich glaube, dass alle diese Themen, die wir besprochen haben heute, an der Wurzel natürlich, oder dass die Wurzel, die wir quasi bearbeiten müssten, in der Kindheit liegt. Und dass das der wichtigste Ansatzpunkt ist, um präventiv für mehr Gleichberechtigung, mehr Gleichheit, mehr, also weniger Rassismus in der Gesellschaft, weniger Frauenfeindlichkeit in der Gesellschaft, ein gutes Leben für alle sozusagen, dass das eigentlich der Ansatzpunkt wäre, wo wir am meisten bewirken könnten. Ja.
Und was haben aber alle Menschen gemeinsam, ob Mann, ob Frau, die diese rechte Politik machen, die diese menschenverachtende Politik machen? Und es ist immer das Gleiche. Es ist die autoritäre Kindheit. Und es gibt zwei Arten von Kindheiten zu Menschen, die gewalttätig sind oder die menschenverachtend sind. Es gibt die, wo wir dokumentiert haben, dass denen ihre Kindheiten gewalttätig waren. Und es gibt die, wo wir keine Dokumentation über die Kindheit haben. Aber ich fordere jeden heraus, mir die Person zu zeigen, die eine autoritäre Gewaltperson geworden ist, die der Demokratie gefährlich wird und die eine glückliche Kindheit hatte, wo es auch wirklich genug Aufzeichnungen gibt. Und es ist meine feste Überzeugung, dass diese Person nicht existiert. Wir nehmen ganz kleine Sachen raus, wie irgendein Erlebnis im Erwachsenenalter, was irgendwas im Gehirn auslöst und ja, so, also Abnormalitäten, die genau, Anomalien. Aber das ausgenommen, bin ich mir da ziemlich sicher. Und deswegen auch dieses Lied.
Und das Interessante ist, dass auch bei allem, was du gesagt hast, wir sozusagen wie so einen Zirkelschluss haben zu der vorherigen Folge, weil Suki das ganz ähnlich gesagt hat. Und das ja für sie zum Beispiel auch bedeutet hat, Musik für Kinder jetzt zu machen.
Wir haben lange über Adultismus gesprochen.
Und sie sagt, sie hat gemerkt, wenn ich Musik für Kinder mache, dann setze ich viel, viel früher an, anstatt dass ich dann irgendwelchen Erwachsenen mit meinem antifaschistischen Hip-Hop erstmal nochmal versuchen, Sachen zu erklären, die sie aber schon längst nicht erlernt oder schon verlernt haben.
Mhm. Absolut.
Und dann sind wir wieder beim Thema Adultismus. Und wahrscheinlich hätte Bettina Wegner das alles so nie benannt. Ne? Sie hätte das wahrscheinlich nie Adultismus genannt. Und auch sie hat wahrscheinlich einfach nur aus ihrer Erfahrung und ihrer Beobachtung in der DDR, in der sie ja gelebt hat, als der Song entstanden ist, gesehen, was passiert.
Ja, vielleicht ist das aber noch so eine Ergänzung, die ich da gerne noch hinzufügen würde. Ich meine, ich sehe da, dass das ähnlich wie du, dass da in der Kindheit sehr, sehr viel kaputt gemacht werden kann, was dann im späteren Leben kaum noch zu reparieren ist oder auch so gesellschaftlichen Schaden verursacht in großem Maß. Und trotzdem muss natürlich eine Gesellschaft damit umgehen, dass Menschen diese Verletzungen, diese Brüche irgendwie erlitten haben und ihnen Angebote machen, wie sie trotzdem teilhaben können, wie sie irgendwie in einer guten Weise zu einem Zusammenleben beitragen können. Weil wir haben ja sowas wie Armut, strukturelle Benachteiligung, Rassismus, Ausgrenzung, verschiedenste Ungleichheitserfahrungen, autoritäre Elterngenerationen, es ist gut, darauf zu achten, dass das so selten wie möglich passiert, aber trotzdem wird es passieren und eine Gesellschaft muss damit ein Stück weit auch einen Umgang finden. Das ist aber jetzt ein sehr verdrießliches Ende.
Daran sind ja auch ein bisschen Jonas und Laura schuld, weil ihr habt jetzt schon sehr viele sehr schwergängige Songs.
Wir haben eigentlich es gibt noch ein so ein Lied, was ich letztes Jahr geschrieben habe, Das Ende der Welt heißt es. Geht es da um eine Utopie. Also es geht eigentlich um den Aufbruch und zu sagen, wir gestalten jetzt was Neues. So, wir können das irgendwie machen. Und das eigentlich so ein bisschen, ich sage immer, wenn ich das beim Konzert spiele, ist immer meine Ansage, dass mein bescheidener Versuch, die Welt zu retten. Mhm. Weil so, das quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung ist.
Das ist doch toll. Das kriegen wir rein. Dann hast du das jetzt quasi angesagt und wir leiten damit aus der Folge aus und dann haben wir den Bogen noch gekriegt.
Also vielen Dank, dass ihr da wart. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr da wart. Und vielen Dank, dass ihr uns die tollen Songs mitgebracht habt. Danke, Laura Braun und Jonas Vogelbacher.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank viel Spaß euch gemacht. Für die Einladung. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich glaube daran, dass die Menschheit das Ruder noch rechtzeitig rumreißen kann. Dass wir in Einigkeit leben und gemeinsam nach dem Glück streben werden. Das wünsche ich mir auf Erden. Dass die Tierwelt das überlebt und wir nicht erst viel zu spät begreifen, wie sehr wir es vergeigen. Dass die Pflanzenwelt das überlebt und wir nicht erst viel zu spät begreifen, dass wir alleine nicht zum Überleben reichen. Ja, ich glaube fest an eine bessere Welt, in der kein Mensch viel mehr Geld hat, als er braucht. Und an eine Welt, in der es keine Armut gibt. Ja, an die glaube ich auch. Und wir feiern gemeinsam das Ende der